Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Wir melden uns zurück mit einer weiteren Folge unserer kurzen Spontanserie, könnte man sagen, zur Standortbestimmung im neuen Jahr mit dem Investor und Finanzunternehmer Leonhard Fischer. Wir haben schon verschiedene Themen jetzt angesprochen. Ich begrüße Leonhard Fischer hier in der Sendung. Heute sprechen wir über Optimismus und zwar genauer über den sogenannten Techno-Optimismus. Mir ist aufgefallen, es gibt viele Unternehmer, die sind beseelt oder heimgesucht, je nach Darstellung von einem gesellschaftlich-politischen Pessimismus, aber sie empfinden auch einen technologischen Optimismus. Lieber Leonhard, herzlich willkommen. Bist du auch vom technologischen Optimismus beflügelt zum Jahresanfang?
Ja, also ich oute mich da eindeutig als jemand, der nun mal ein Anhänger der Theorie ist, dass der ganze Fortschritt und alle die Problemlösungen, ob das Umweltfragen sind, Klimafragen sind, ob das auch Versorgungsfragen sind, Ernährungsfragen für die Welt, Gesundheitsfragen und so weiter und so fort, all die Dinge, die uns im Leben wichtig sind, dass Technologie die Antwort ist. Also das ist dieser Zukunfts Optimismus, glaube ich, der ja aus der Aufklärung entstanden, die Basis unserer heutigen gesellschaftlichen Verständnis ist. Und also da bin ich ein sogar sehr großer Anhänger von.
Und was sind für dich im Moment da die interessantesten Entwicklungen? Wo finden die statt? Was sind aktuell die wirklich faszinierendsten Trends, die zu erkennen sind?
Also ich finde zum einen faszinierend, wie viel, das wird gerade die Deutschen ärgern, sich wieder im Bereich der Kernenergie bewegt. Weil es ist nun mal ausreichend Energie zu akzeptablen Preisen, möglichst umweltschonend bereitzustellen, ist eine der Kernaufgaben einer modernen, komplexen Wirtschaft. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und die Kernenergie ist wieder zurück. Das sieht man auch an den Aktienkursen der Uranunternehmen. Und es gibt jetzt ganz viele neue innovative Ansätze mit sozusagen Mini-Kraftwerken. Es gibt alle möglichen Arbeiten und Forschungen auch mit der Endlager-Thematik und so weiter und so fort. Ich finde das sehr spannend. Ich bin kein Experte, ich bin reiner Beobachter. Das ist für mich überhaupt eines der großen Gebiete. Dann jetzt kam die Diskussion auf in den letzten Tagen, dass ja wohl am Ende des Tages, wenn man an die CO2-Klima-Beziehung eben glaubt, für die ja viele spricht, dann muss man irgendwann anfangen, in großem Stile CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Und da gibt es jetzt neue Forschungsansätze, wie man dieses CO2 sogar recyceln oder neu benutzen kann, wieder Dinge damit machen kann. Also ich finde es einfach unheimlich spannend zu sehen, auch die Diskussionen zuletzt über die Kernfusion, also diese sozusagen Traumtechnologie aller Menschen, wo man seit 50 Jahren sagt, in 50 Jahren sind wir so weit und es zieht sich immer hin, wo aber auch erste Fortschritte wieder sichtbar sind. Den gesamten Energiebereich halte ich überhaupt für das Schlüsselthema für uns im 21. Jahrhundert. Wenn wir nicht mit modernen Technologien dieses Thema lösen können, dann werden wir nicht in der Lage sein, ein halbwegs zufriedenes Leben für 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu organisieren.
Künstliche Intelligenz, Segen oder Fluch oder beides. Vielleicht hast du mitbekommen, der israelische Historiker Harari hat etwas düstere Aussagen gemacht. Es gibt ja diesen auch Technopessimismus, die Angst, dass die Computer die Herrschaft übernehmen, Terminator, Kampfroboter vielleicht mit künstlicher Intelligenz beseelt, könnten dereinst die Menschen zum Verschwinden bringen. Hast du dafür Musik gehört?
Naja, gut, zunächst mal, ich bin im Moment noch der Auffassung, dass die künstliche Intelligenz im Moment noch künstlicher ist, als sie intelligent ist. Das heißt, sie ist noch in einem ja wirklich ja, relativ experimentellen Stadium. Sie regt im Moment eine ungeheure Fantasie an, auch jetzt die Bekanntgabe von Microsoft, die Bekanntgabe von Meta, dass sie also beabsichtigen Beträge, wo sie, die sich jenseits unserer Vorstellungskraft bewegen. Wir reden 50, 60, 70 Milliarden US-Dollar jeweils als Einzelunternehmen in die KI-Forschung zu investieren und in die Entwicklung von Produkten. Das ist ja eine der spannenden Kerntreiber im Moment der Börse. Du hast gesehen, dass ich nicht mit KI, sondern mit Energie angefangen habe, als alter Spießer des 20. Jahrhunderts, möchte ich fast sagen. Sage ich immer noch, ja, okay, das ist ja alles gut und schön, aber diese KI ist einer der größten Energieverbraucher überhaupt. Dagegen ist also die kleine Urlaubsreise des Durchschnittsbürgers gar nichts gegen das, was da an Energie verbraucht werden wird. Und das ist ja auch eines der großen Themen für diese Meta-Tech-Firmen, dass sie noch gar nicht so genau wissen, wie sie die dann auch in ausreichender Menge bereitstellen. Big Look, neben dem Tech-Optimismus hat es immer den Technologie-Pessimismus gegeben. Von dem Moment an, als man sagte, wenn die erste Eisenbahn rollt, da könnte man irgendwie körperliche Schäden durch die Geschwindigkeit bekommen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Ich finde übrigens gar nicht schlecht, dass es sie gibt, weil wir müssen natürlich bei aller Euphorie auch immer wieder kritisch hinterfragen. Glaube ich, dass die KI und die Macht auf der Erde übernehmen wird? Nein, das glaube ich nicht. Auf jeden Fall nicht, sagen wir mal, zu unseren Lebzeiten. Ich bin mir überhaupt nicht so sicher, was KI am Ende überhaupt für uns bedeutet. Eines ist klar, wenn die KI halbwegs das erfüllen wird, was man sich von ihr verspricht, wird sie für die sozusagen bürokratischen Tätigkeiten, also die administrativen Tätigkeiten, das sein, was die Robotertechnik in der Industrieproduktion in den Werkshallen machen. Wir werden dann leere Werkshallen und leere Büros vorfinden, weil man den durchschnittlichen Steuerberater, den durchschnittlichen Anwalt, in allen möglichen Funktionen wird die KI dann die Arbeit übernehmen.
Was hältst du von der These, die auch schon seit einigen Jahren herumgeistert, immer wieder bekräftigt wird, vor einigen Jahren vielleicht noch etwas stärker als heute, dass diese neuen Automatisierungstechnologiemöglichkeiten den Menschen überflüssig machen? Also es gibt ja Leute, die haben Angst, die sagen, ja, da werden dann Millionen Arbeitslosen, wir leben einen unglaublichen sozialen Umbruch, zu vergleichen vielleicht mit dem 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung massiv da die Gesellschaften umgewälzt hat. Das hat ja dann auch zur Entstehung des Marxismus, des Kommunismus geführt. Glaubst du an solche gewaltigen, disruptiven Erschütterungen aufgrund dieser neuen Technologien?
Was den Einzelnen betrifft, sicherlich. Also was den Einzelnen und seinen Lebensentwurf betrifft, sind solche Technologien oft grauenhaft disruptiv mit schlimmen persönlichen und psychischen Konsequenzen. Was Gesellschaften im Ganzen betrifft, eher weniger. Zumindest gibt es empirisch im Moment keinerlei Evidenzen, dass sozusagen dieser große Technologieschub der Robotertechnik in den Werkshallen und der Computerisierung in den Büros dazu geführt hat, dass wir Massenarbeitslosigkeit haben. Eher ist das Gegenteil eingetreten. Es werden andere Tätigkeiten, der Mensch übt mehr Dienstleistungen aus. Von Keynes kam ja mal die große Vision, dass in 100 Jahren, das hat er vor 100 Jahren ungefähr gesagt, dass dann der Mensch wirklich endlich die Freiheit fände, die Freizeit zu gestalten, wobei Keynes noch eine sehr romantische Vorstellung hatte, was der Mensch mit seiner Freizeit anwenden würde, irgendwas Nützliches. Ich sehe das nicht negativ. Für mich ist es ganz einfach so, dass ich etwas zynisch noch darauf schaue. Guck mal, Roger, eine philosophische Frage ist ganz entscheidend. Wenn die KI den Punkt erreicht, den man Singularität nennt, also wenn es diese eine KI gibt, die einfach schlauer ist als wir Menschen, dann wäre das übrigens das Ende der Marktwirtschaft. Das hat bisher keiner noch mal so richtig diskutiert. Weshalb auch viele dieser großen Tech-Konzerne sind keine Anhänger der Marktwirtschaft, wie wir sie historisch vertreten haben, Wettbewerb. Sie sind alle eher Monopolisten. Elon Musk ist ein Paradebeispiel für jemanden, der eigentlich nach Monopolen strebt. Wenn es wirklich eine solche KI gäbe, dann müsste es ja keinen Markt mehr geben. Der Markt ist ja nichts anderes als der Versuch des Menschen, die Begabung des Einzelnen nicht zu überbewerten, und die Intelligenz des Schwarms, also sozusagen dieses gemeinsame Suchen des Abtastens auf der Suche nach der Wahrheit als besseren Weg zu finden. Das wäre die Planwirtschaft. Es gibt einen berühmten Satz von Jack Ma, also dem dann irgendwann verschwundenen großen chinesischen Tech-Unternehmer. Der hat schon vor 4-5 Jahren gesagt, dass wenn die KI-Entwicklung so weitergeht, wie er glaubt, dass sie weitergehen würde, wird am Ende die Planwirtschaft obsiegen, weil eine KI-gesteuerte Wirtschaft in der die Wahrheit bekannt ist, weil die KI so ungeheuer schlau ist und alle Daten zur Verfügung hat, bedarf keines Marktes mehr.
Dahinter steht vielleicht noch ein theologisches Argument, möglicherweise dagegen, sozusagen die narzisstische Hybris des Menschen. Er könne eine Maschine bauen, die das rätselhafte Produkt der Schöpfung, nämlich den Menschen, noch übertrumpft. Dahinter steckt natürlich auch immer wieder diese alte Anmaßung, das prometheische Element. Aber bis jetzt ist es immer so herausgekommen, wenn die Menschen Gott gespielt haben, haben sie sich meistens eine blutige Nase geholt.
Ich glaube, in dem Falle der KI, dass wir sie noch überschätzen. Es gibt, da gab einen interessanten Artikel, weil geht ja um auch die Frage, wie dieser KI-Euphorie an den Börsen. Gab es einen interessanten Artikel zur Frage, wie lange hat das eigentlich gedauert von der Einführung der Computertechnik in den 60er, 70ern, in die Unternehmen einzog, bis wirkliche Produktivitätsfortschritte nachweislich messbar waren. Also ist wirklich sozusagen dieser erwartete Nutzen noch eingetreten. Und da war ein interessanter Artikel, der meinte, nachweisen zu können, dass es damals 30, 40 Jahre eigentlich gedauert hat. Und wenn man bei der KI faktisch davon ausgeht, dass morgen passiert. Es kann auch noch eine ganze Menge Zeit dauern, aber ich möchte doch jedem wirklich sagen, wer glaubt, dass die KI viele Dinge machen kann. Alles, was standardisierte Prozesse sind, wo du eigentlich letztlich auch nichts anderes machst, als eine Standardsteuererklärung ausgefüllt zu kriegen oder ein Standardrechtsgutachten oder meinetwegen auch, dass ein Computer die Flecken auf deiner Hand am Fernseher analysieren kann, um zu sagen, ist das gefährlich, sollst du zum Arzt gehen oder ist das harmlos? All das, das glaube ich, das kommt. Ich glaube, das dauert noch etwas länger, aber das kommt. Dass die KI so schlau wird, dass sie den Menschen ersetzt und damit auch den Markt ersetzt und damit ein völlig anderes Gesellschaftssystem auslösen wird. Das ist die spannende Frage. Nicht, dass sie die Macht über alles übernimmt, aber dass sie so gut wird, dass wir sagen, okay, wir steuern große Prozesse mittels der KI und nicht mehr mittels des Marktes.
Ja, und die ganze technologische Entwicklung, die man ja am Anfang als eine Art Befreiung für das Individuum gesehen hat, wenn man jetzt auch an diese Kommunikationstechnologien denkt oder die Plattformen Facebook, Twitter, das wurde ja am Anfang sozusagen als ein Robin Hood-artiges Befreiungssyndrom gesehen. Plötzlich hat man gemerkt, dass sich aber der Staat dieser Techniken auch wieder bedienen kann, um dann wiederum die Leute auszuspionieren.
Was in China sichtbar ist.
Interessanter Wettbewerb. Jetzt, wie siehst du eigentlich da die Zukunft Europas im Vergleich mit Amerika? Ich nehme an, in den Vereinigten Staaten spielt da die Musik. Die USA sind vermutlich in diesem Bereich das innovativste Zentrum. Ja, wo, oder vielleicht einfacher gefragt, wo geht da die Post ab bezüglich der technologischen Entwicklung? Wer hat da die Nase vorn?
China und Amerika. Die sind in einer ultimativen Schlacht. Und die KI, das haben jetzt auch wirklich natürlich alle gesehen, hat im Ukraine-Krieg schon angefangen, eine entscheidende Rolle zu spielen. Also mit KI, so was wir alles schon KI heute nennen, ja, das ist ja nicht unbedingt intelligent, aber das sind sozusagen weiterentwickelte Algorithmen, die Drohnenschwärmen ermöglichen, effektiv miteinander koordiniert zu agieren. Das wird ein entscheidender Faktor in der Militärtechnik. Und Europa hinkt konzeptionell nicht mal so weit hinterher. Wir haben auch hervorragende Forscher, hervorragende Universitäten. Europa hat zwei Probleme. Erstens, wir sind, lass mich das nochmal deutlich sagen, wir sind digital kolonialisiert. Wir sind eine Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß nicht, warum den meisten das noch gar nicht so richtig klar geworden ist. Und je mehr diese Technologie gewinnt, umso mehr werden wir noch mehr zur Kolonie, weil für die KI brauchst du ja nicht nur die Algorithmen, die Computertechnik, die Prozessoren, wo die Amerikaner übrigens auch für uns sind. Wir haben da faktisch nichts. Nein, du brauchst die Daten. Garbage in, garbage out, hat man schon früher in der IT gesagt. Also der Computer ist nur so intelligent wie die Daten, aus denen er sein suchalgorithmisches Wissen aufbaut. Wir haben aber nicht diese Daten. Es gibt, SAP ist ja eines der erfolgreichsten Unternehmen in Europa, weil es irgendwann verspätet, aber dann rein in dieses Datengeschäft. Aber deine Daten, Roger, die du so hinterlässt jeden Tag, geh mal davon aus, dass die nicht in Europa liegen. Und dass sie damit in jeder Hinsicht, auch in geheimdienstlicher Hinsicht, was vielleicht in unserer beiden Fall nicht ganz so relevant ist, aber auch in geheimdienstlicher Hinsicht in Amerika liegen. Das heißt, wir haben ein, also darum kann ich das, von, ich kann das Donald Trump-Gerede von der Benachteiligung Amerikas immer, Europa fängt einen Wettlauf an und darf aber erst 20 Sekunden später starten. Das ist keine gute Ausgangsposition. Wir müssen da aufwachen und radikaler unsere Interessen definieren als Europäer und verteidigen.
Können die Europäer überhaupt noch aufholen oder sind wir rettungslos verloren, ohne Chance?
Nein, wir können sicherlich aufholen. Das ist eine Frage des Willens. Das ist auch eine Frage des politischen Willens. Jetzt übrigens, du weißt aus den letzten Sendungen, ich bin kein großer Anhänger der Rüstungsindustrie, zumindest nicht der, wie wir sie historisch kannten. Ich verstehe auch nie, warum man noch so viel teure Kampfflugzeuge kauft und so weiter, die sowieso am Ende von mit amerikanischer Digitaltechnologie vollgestopft sind, wie sie die dann auch abstellen könnten.
Und dann von Drohnen abgeschossen werden, wie Schiffe, die um Hunderte von Millionen kosten, die da von einer 500.000-Franken-Drohne versenkt werden.
Genau. Aber eines muss man natürlich wissen, einer der entscheidenden Vorteile für die Techno-Industrie in Amerika war immer das Pentagon. Also wir dürfen nicht unterschätzen, wie eng die Beziehung zwischen der amerikanischen Tech-Industrie historisch und dem Pentagon gewesen ist. Das siehst du auch in Israel, das eines der führenden Länder im Technologiebereich ist, auch aus seiner Notwendigkeit, sich zu schützen, zu rüsten. China macht das. Wir werden in Europa, wir müssen aufwachen und unsere Interessen definieren. Wir müssen aber auch mal damit anfangen zu sagen, ist es gut für uns, wenn es keines dieser Unternehmen gibt, denn welches Unternehmen in Europa hat 70 Milliarden mal eben, um sie in KI zu investieren? Kennst du eins? Ich nicht. Vielleicht LVMH, aber die verkaufen eigentlich Handtaschen.
Und also, da ist ja der interessante Punkt, hast du das nicht mal in einer der letzten Sendungen erwähnt, dass eben die amerikanischen sogenannten Venture Capitalists, die haben ja lange diese Tech-Firmen einfach durchfinanziert, ohne dass die vorher auch nur einen Rappen Geld verdient haben. Und so etwas haben wir gar nicht. Haben wir diese Power, diese Feuerkraft eigentlich der Investoren in Europa, die da solche Unternehmen auch über ein paar Jahre hinweg durchfinanzieren können?
Die haben wir nicht. Das alles haben wir nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht auch, wenn wir wollen, können wir ja auch eine Menge bewegen. Wir haben nämlich eine gut ausgebildete Bevölkerung, wir haben Spitzenuniversitäten, wir haben in vielen Bereichen Spitzenforschung. Also es ist nicht so, dass hier Europa den Kampf um Technologie verloren hat. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, Technologie nicht nur auf das zu definieren, was die amerikanischen Tech-Konzerne mit einer gewissen Großspurigkeit als Tech definieren. Ja, wir haben, ich komme wieder auf mein Energiethema zurück. Ja, wir denken jetzt schon, wir haben KI gebaut, aber wir müssen immer noch Kohle verbrennen und Gas und Öl, damit wir dann die Dinge auch am Laufen halten. Also ich glaube, wir müssen technologisch auch ein bisschen über diesen Computerkram hinausdenken. Wenn du meine übrigens negative Meinung zu all dem hören willst, ich bin der Auffassung, dass das Internet mit seinen Social-Media-Plattformen die Umkehrfunktion des Buchdrucks ist. Mit dem Buchdruck begann die sozusagen, ja, die Breitenbildung, begann das Interesse an Literatur, an Schreiben, entwickelte sich überhaupt die Sprache weiter, weil sie sich zu einer literarischen Sprache entwickelte. Ich beobachte mit großem Interesse, wie das Internet die Gegenbewegung auslöst. Die meisten Menschen können gar nicht mehr, sagen wir mal, in einer komplexeren Satzstruktur, wollen es auch gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Sie schreiben es ja nicht mal mehr. Du kriegst ja neuerdings ständig diese, was mich total aussieht, diese Audionachrichten, die ich mir sowieso nie anhöre. Weil die nicht mehr Lust haben, überhaupt noch was da reinzutippen. Ich glaube, das wird über Zeit enorme Konsequenzen für die, sagen wir mal, Bildung, die durchschnittliche Bildung in den Gesellschaften auslösen. Und das wird dann irgendwann die Frage nach der Beibehaltung der Demokratie stellen. Die Demokratie ist ja nicht...
Du witterst hier die Gefahr einer kollektiven Verblödung gewissermaßen.
Ja, ich halte die Gefahr der kollektiven Verblödung für größer als die Gefahr, dass die KI die Macht übernimmt. Ja, ich glaube, dass das Risiko darin besteht, dass kleine Leistungseliten in einer Oligopolenstruktur die Macht übernehmen.
Wobei man immer wieder hinzufügen kann, das berühmte Zitat von H.A.P. Taylor, dem britischen Historiker, die Völker sind oft klüger als ihre Führer. Manchmal ist die Verdummung auch in der Elite oben größer als in der Schwarmintelligenz der Bevölkerung. Meistens würde ich sogar als Schweizer
sagen. Aber heute ganz sicher. Die Frage ist, ich rede ja auch nicht von heute, vom Zustand heute. Ich rede davon, wenn du das mal über 50, 60, 70 Jahre interpolierst, sind ja kleine, langsame Prozesse, das steht ja nicht morgen, nicht in unserem Leben. Aber wenn du das mal einfach interpolierst, muss man schon ein paar Fragen stellen.
Innovationskraft. Automobilindustrie ist sicherlich eine der ganz großen Innovationstreiber gewesen in Europa, in Deutschland in den letzten Jahren. Übrigens eine der innovativsten Branchen überhaupt, wenn wir schon bei Erfindungen sind. Technologie ist die Landwirtschaftsindustrie. Das hat man eigentlich völlig ausgeblendet, dass in der Landwirtschaft im Grunde eine grüne Revolution stattgefunden hat. Wenn man noch mal sich vor Augen führt, wie viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben auf dem Planeten Erde und wie viele das heute sind, die ernährt werden können, dann glaube ich, könnte man den Case machen, dass die Landwirtschaft im Grunde die innovativste Industrie des letzten Jahrhunderts gewesen ist, allerdings eine der nicht so glamourösen Industrien. Wie siehst du die Innovationsfähigkeit hier nochmal zum Schluss dieser klassischen, ja, Hardcore-Industrien, Landwirtschaft, Automobilindustrie in Europa? Man könnte auch sagen, ein Nestlé, diese ganze Ernährungsgeschichte, oder dann nehmen wir die Pharma, die Basler Konzerne. Wie stehen wir da? Sind das quasi schon drohende Ruinen, die da gewissermaßen langsam aussortiert werden? Oder traust du dem noch ein Comeback zu?
Also zunächst mal in der Medizintechnik. Der
Comeback ist ein bisschen hochgehängt, die Pharmaindustrie ist immer noch darum, eine riesige Milliardengeschichte.
Dem geht es so gut, wie es einem nur gehen kann. In der Pharma- und Medizintechnik sind die Europäer nach wie vor mitten im Spiel. Darum, ich weigere mich so ein bisschen, diesen Begriff Technologie nur auf das zu reduzieren, was Social Media und das Internet macht und im Zweifel KI. In vielen technologischen Bereichen sind wir Europäer nach wie vor sehr gut, zum Teil auch führend. Das sind oft langweiligere Themen, die klingen nicht so sexy wie künstliche Intelligenz und sind auch nicht so monopolisierend wie jetzt die Social Media, wo alles dann auch auf einer Plattform sitzt. Also wir Europäer sind auch gar nicht so schlecht. Wir sind nur auf diesem Bereich, der sich aus diesem ganzen Dunstkreis dieser 5-6-Meter-Konzerne aufgebaut hat. Aus dem Bereich sind wir faktisch ausgeschlossen. Ansonsten die Landwirtschaft. In der Landwirtschaft passiert gerade wieder sehr viel, auch weil sich natürlich ganz neue Fragen stellen darüber, wo man überhaupt Nahrung machen kann. Aber es gibt auch große Enttäuschungen. Ich meine, ich weiß noch, ich saß in Berlin vor ein paar Jahren und da war unter Journalisten, so hörte man beim Abendessen, war die beliebteste Aktie Beyond Meat. Soll auch ein großer deutscher Politiker hat auch behauptet, er hat sie gekauft. Guck dir mal den Kursverlauf an, da ist nicht viel draus geworden. Also dieses Fleischersatz, von dem wir noch vor 3-4 Jahren gesagt haben, dass es den Markt aufrollt wie nichts. Also wann hast du dein letztes Beyond Meat Steak gegessen?
Ja, das ist, gab noch gar nie. Du, ein letzter Punkt, ich schaue ein bisschen noch auf die Uhr. Was mich noch interessieren würde, du warst ja im Verwaltungsrat von Glencore. Das ist ja eine der ruhmreichen Rohstofffirmen. Ich sage das ganz mit Absicht, weil es gibt ja von links da wahnsinnige Anfeindungen gegen diese Konzerne. Ich bin ja als Schweizer sehr stolz, dass wir solche Unternehmen haben bei uns. Und der Rohstoffhandel ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber ich möchte eine komische Frage stellen in diesem Zusammenhang. Man macht sich ja immer aus ökologischer Sicht, Umweltbewusstsein und so weiter, macht man sich immer etwas Sorge, dass eben der Welt die Rohstoffe ausgehen, dass wir den Planeten ausplündern, oder? Wir haben, irgendwann ist da nichts mehr da. Und wenn ich dich schon mal da vor der Kamera habe, meine Frage, wie siehst du das eigentlich als ehemaliger Rohstoffinsider? Wie berechtigt sind diese Ängste eigentlich, dass da mal das, was wirklich zählt, zur Neige gehen kann? Dass wir eben das ausgeplündert haben, was dieser Planet Erde hergibt?
Ich habe daraus eine ganz simple und banale Antwort. Das ist ja das Argument, das geht zurück bis auf den Club of Rome. 1992, wann war das? 72 oder so.
Grenzen des Wachstums.
Ja, großer Zukunftspessimismus. Wenn das so stimmen würde, warum sind dann die größten und mächtigsten Konzerne der Welt, was ihre Börsenkapitalisierung und ihren Gewinn betrifft, nicht Rohstoffkonzerne? Warum sind dann die Preise für Rohstoffe in den letzten 40 Jahren deutlich unter der Inflationsrate gestiegen, während die Preise für Medizintechnik deutlich über der Inflationsrate gestiegen sind? Also diese Knappheit, die du da suggerierst, die scheint mir mehr eine Ideenblase zu sein im Moment. Die andere Frage, und das ist eine legitime Frage, was sind die Kollateralschäden der Nutzung dieser Substanzen aus dem Körper? Also die berühmte CO2-Frage, das sind ernste Fragen. Ich möchte auch dort wieder, auch wenn es banal klingen mag, sagen, es wird am Ende alles auf Energie hinauslaufen. Energie, 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 das ist die Schlüsseltechnologie für den Wohlstand der Zukunft, weil wenn du unbegrenzt Energie zur Verfügung hast, dann wirst du faktisch mit der Energie auch alles nachbauen können. Alle, die mal vor 20 Jahren Diamanten gekauft haben, werden feststellen, dass unglücklicherweise mit riesigem Energieaufwand jemand in der Lage ist, künstliche Diamanten inzwischen zu basteln, die fast so gut aussehen wie die natürlichen, was dem Diamantenmarkt überhaupt nicht gut bekommt. Also ich würde die Möglichkeit, dass wir auch substituieren oder selber konstruieren oder selber machen können, würde ich gar nicht hoch genug einschätzen, sobald wir wissen, dass wir eine Energietechnologie entwickelt haben, die zu akzeptablen Risiken und niedrigen Grenzkosten uns sicher mit Energie versorgt. Und da, Roger, da warte ich immer noch auf den Durchbruch. Ich finde, uns wird ja von der Tech-Industrie erzählt, dass wir in einem neuen Nirvana angekommen sind. Aber unten im Maschinenraum wird die Kohle geschaufelt. Mhm. Wie im 19. Jahrhundert. Das ist ein merkwürdiger Dampfer, der da rumfährt.
Leonard, vielen herzlichen Dank auch noch für diese fast schon poetische Schlussbemerkung. Ich freue mich, wir machen morgen weiter. Und da sprechen wir ja dann über die Schweiz. Und das wird ja auch interessant sein, wie kann sich eigentlich die Schweiz in diesem Tohuwabohu der Gegenwart behaupten? Was ist da deine Einschätzung? Das besprechen wir morgen. Ganz herzlichen Dank, schöne Grüße und dann bis später.
Bis später, tschüss.